Bully, der Eishockey-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bully, der Eishockey-Podcast. Heute reden wir über die Schweiz, unter anderem, aber auch natürlich um das große Ereignis, das in den vergangenen Tagen zu Ende gegangen ist. Die Eishockey-WM ist Geschichte, es gibt einen neuen Weltmeister und wir blicken zurück auf die letzten 2,5 Wochen. Zusammen machen wir das mit Valentin Lacker. Herzlich willkommen.
Hallo und hallo Roman Padercher.
Hallo, hallo und los geht's.
Ja, schauen wir zurück auf die letzten 2 Wochen. Vielleicht schauen wir zuallererst mal zurück auf das Turnier allgemein. Ich glaube, man kann sagen, in der Schweiz hat das ein großes Echo ausgelöst, ein Riesenbeben, glaube ich auch. Wir werden später in der Sendung auf die Leistungen der Schweizer zurückkommen. Das hat selbstverständlich auch geholfen, dass man sich extrem für diese Weltmeisterschaften interessiert hat. Sie war auf allen Kanälen präsent, im Radio, im Fernsehen, in den Zeitungen. Man hat sich wirklich extrem interessiert und ich glaube auch die beiden Austragungsorte, Freiburg in der BCF Arena und Zürich in der, wie heißt es schon wieder, Swiss Life Arena, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, das waren sicher tolle Austragungsstätten. Und Roman, du warst ja in einer oder in beiden vorhanden. Kannst du vielleicht ein bisschen live erzählen, wie das so war?
Genau, also die Vorrunde war ich hauptsächlich in Freiburg, also dort, wo die Gruppe B gespielt hat, und ab dem Viertelfinale dann in Zürich in der Swiss Life Arena. Grundsätzlich fand ich an beiden Orten das Drumherum um das Turnier sehr gut organisiert. Es gab, also einerseits muss man schon mal den ganzen Volunteers danken, glaubt um die 2000 Stück, die insgesamt in Zürich und Freiburg ehrenamtliche Arbeit verrichtet haben, dass überhaupt dieser Großanlass so reibungslos auch über die Bühne ging, auch neben dem Eis. Es waren alle sehr hilfsbereit, es war wirklich ein riesiges Fest. Schon in Freiburg war es ein großes Fest, da gab es natürlich Teams wie Tschechien, Slowakei, die bringen immer sehr stark feiernde Fans mit an die WM und das war natürlich schon speziell. Am Anfang war es auch nochmal speziell, weil das Wetter noch nicht so gut war, da hat man noch fast gefroren draußen, also um die 10, 12 Grad war in der ersten Woche und erst dann, oder zumindest sicher das erste Wochenende, die ersten paar Tage und dann wurde es erst wärmer. Sommerliches Wetter kam zum Glück. Hat dann natürlich auch noch mehr Leute angezogen und die Fanzonen draußen, sowohl in Freiburg als auch in Zürich, die waren proppenvoll. Also da kann man eigentlich nur bisher Positives auf jeden Fall rausnehmen, was rund ums Eis war.
Hat man eigentlich in Freiburg diese Euphorie noch mitgekriegt, dass Fribourg-Gottéron ungefähr 3 Wochen vorher noch Meister geworden ist und ein Riesen-Echo, eine Riesen-Fete zur Folge gehabt hat rund um Freiburg. Man spricht ja davon, dass an der Meisterfeier, die paar Tage nach dem Meistertitel stattgefunden hat, rund 80.000 Zuschauerinnen und Zuschauer oder Teilnehmerinnen und Teilnehmer da waren. Für einen Kanton, der insgesamt selber nur 350.000 Einwohner hat, sind doch 80.000 Mitglieder oder 80.000 Feiernde eine riesige Zahl.
Das ist so, ja. Also zumindest sicher so in den Anfangs Spielen hat man das schon noch gemerkt. Gab auch zahlreiche Freiburg-Fans, die natürlich auch einfach so die Spiele angeschaut haben, die sich Tickets gekauft haben. Es waren auch viele Volunteers dabei, die teilweise sonst auch da arbeiten oder in der Region arbeiten. Von daher war das sicher schon noch so ein Thema, sicher auch bei Fans natürlich, die aus dem Kanton kommen, logisch. Ja, aber man hat dann schon auch gemerkt, dass dann die WM selbst, dann die Austragung selbst davon, dass das dann schon nochmal etwas anderes war.
Dann kommen wir doch auf die Teams, die in Freiburg gespielt haben. Fangen wir vielleicht mit dem Team an, das abgestiegen ist. Italien. Ja, ich würde persönlich sagen, ich habe so die eine oder andere Partie oder Ausschnitte davon gesehen. Ja, Italien hatte, glaube ich, von Anfang an eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Sie haben es beispielsweise gegen Kanada recht lange geschafft, auf einigermaßen auf Augenhöhe zu spielen. Aber ja, dann kam jedes Mal bei jeder Partie irgendwo mal der Kipppunkt, wo sie dann die Partie letztendlich verloren haben. Sie sind ja mit einem Torverhältnis von 5-28 aus dem Turnier rausgegangen. Und ja, insofern ist klar, dass sie der Absteiger sind, mit Rang 8 in der Gruppe B. Rang 7 schon mit Slowenien hat er schon 6 Punkte, also schon 5 Punkte mehr als Italien, die sich mindestens einmal in die Verlängerung haben retten können.
Genau, ja, also Italien war ja auch in der Verlängerung gegen Dänemark. Das war recht knapp damals. Slowenien, ja, hatte natürlich schon, die mussten dann eigentlich sicher gegen Italien gewinnen. Vor allem in 60 Minuten, das haben sie aber dann doch recht locker geschafft mit dem 5-2-1. Da hätte ich eigentlich eher ein knapperes Resultat erwartet. Aber ja, manchmal sind die aber dafür gegen Schweden nur ein 3-0. Ja, also eben die Resultate sind recht unterschiedlich ausgefallen. Also teilweise dachte man, das wird ein enges Spiel, dann wurde es doch nicht eng und das Gegenteil. Genau, vielleicht kommen wir jetzt schon zu den Dänen, die auf Platz 6 rangiert sind in der Gruppe B, und dort hat man einfach gemerkt, letztes Jahr war ja Dänemark sehr erfolgreich an der WM, aber es fehlten tatsächlich einfach Spieler wie ein Nikolai Ehlers, der das Team damals letztes Jahr wirklich vorangetrieben hat, über den Viertelfinal hinaus. Und das war halt einfach jetzt, dieses Jahr hat die Klasse gefehlt, ganz klar. Ja, die Resultate sprechen für sich. 2-6 gegen Schweden, 1-5 gegen Kanada, 1-5 gegen die Slowakei sogar. Immerhin hat man 4-0-Sieg gegen Slowenien erreicht, eben das 3-2 gegen Italien und ja, gegen Norwegen noch einen Punkt geholt in der Verlängerung. Also hätte sicher besser sein können aus dänischer Sicht. Aber eben das Spielermaterial hat meines Erachtens auch etwas gefehlt.
Und vielleicht kann man noch anfügen, das 3-2 gegen Italien war nach Penaltyschießen.
Ja.
Also das war dann so richtig knapp. Ja, kommen wir zu Slowakei. Rang 5 mit 11 Punkten. Die durften sich noch recht lange Hoffnungen machen, in die Viertelfinals zu kommen. Und dann war, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, die letzte Partie zwischen der Slowakei und Schweden. Genau, die letzte Partie der Gruppenphase.
Das war ja das Direktduell.
Ja, das war das Direktduell. Und da hat Schweden dann 4-2 gewonnen. Und deswegen sind die Schweden in extremis, in letzter Sekunde noch an den Slowaken vorbei gezogen. Also die Slowaken, ja, so lala, als Gesamtfazit kann man sagen.
Ja, ich glaube nicht unbedingt sehr gut, aber auch nicht sehr schlecht. Also die Slowaken sind ja oft so nahe am Viertelfinale, teilweise schaffen sie es, teilweise nicht. Jetzt hat es halt mal wieder nicht geklappt. Klar, man muss sagen, Schweden hatte ja vorher wirklich schlecht gespielt. Also wie du gesagt hast, in Extremis haben sie noch den Viertelfinale erreicht. Zu Schweden kommen wir ja dann auch noch. Aber ja, allgemein, die Slowaken waren eigentlich mit den Pospisil-Brüdern eigentlich recht gut aufgestellt auch. Aber ja, hat halt dann nicht gereicht, schlussendlich.
Ja, kommen wir gerade zu Schweden. Da hat, wenn ich mich richtig erinnere, haben doch einige Topspieler gefehlt, die die WM abgesagt haben. Von den Schweden war immer mal wieder die Rede von der Top-Linie der Jungen. Die sind wirklich so um die 20 Jahre alt und haben da wirklich die Geschichte gerissen. Aber ja, zusammenfassend muss man sagen, die Schweden haben eigentlich dieses Jahr enttäuscht. Sie haben sich wirklich knapp für den Viertelfinal qualifiziert und haben dann in diesem Viertelfinal gegen die Schweiz verloren.
Ja, definitiv. Also klar, man kann schon sagen, gegen Tschechien war es knapp, gegen Kanada in 3-5, aber trotzdem gegen Norwegen 3-2 verlieren. Also gut, man wusste damals natürlich noch nicht, wie weit es Norwegen schafft. Kann man natürlich auch jetzt auch so argumentieren. Aber ja, schlussendlich, sag mal, aus schwedischer Sicht sicher enttäuschend. Wie du gesagt hast, haben viele Leistungsträger gefehlt, aber man hatte zumindest den Lichtblick der Jungen. Also Schweden ist ja auch in der Vorbereitung schon auf die Schweiz getroffen. Haben damals ja fast nur Junge eingesetzt. Und jetzt an der WM waren mit Ivar Stenberg, Viggo Björk, der übrigens diesen Sommer noch gedraftet wird, und Lucas Raymond, der Älteste in diesem Bunde. Die haben eigentlich recht überzeugt, aber der Rest halt irgendwie nicht. Und ja, du musst halt, es reicht halt nicht, wenn du nur eine Linie hast.
Absolut. Und ja, ein bisschen mehr überzeugt, aber eigentlich auch nicht extrem, wenn man das Potenzial anschaut, hat Tschechien. Tschechien lag nach der Qualifikation auf Rang 3. Mit 13 Punkten, also ein Punkt mehr als Schweden. Auch für sie muss man eigentlich recht nüchtern bilanzieren, eine Enttäuschung.
Ja, würde ich auch so sagen. Ich meine, schon nur, dass du das Spiel gegen Slowenien verlierst, sagt doch schon alles. 3-2 nach Overtime. Klar, dann immerhin gegen Schweden gewonnen, 4-3, aber sie waren schon viel besser, die Tschechen, in anderen Jahren. Aber ich habe schon in der Vorrunde gedacht, die werden nicht sehr weit kommen.
Aha.
Also, Viertelfinale ganz klar. Aber ja, ob es fürs Finale oder sowas reichen würde, hätte ich gesagt nein.
Und so kam es dann ja auch.
Und so kam es dann auch.
Da kommen wir dann später noch dazu. Für mich die Überraschungsmannschaft insgesamt war Norwegen. Die haben die Gruppenphase mit 15 Punkten auf Platz 2 dieser Gruppe B abgeschlossen. Das fand ich doch schon recht bemerkenswert. Norwegen hat man sonst eigentlich nicht so auf dem Schirm. Aber die haben sich da irgendwie mit einem kleinen Underdog-Vorteil vielleicht durch die Gruppenphase gespielt und wo das geendet hat, wissen wir. Plus gab es sogar noch eine Medaille. Also für mich klar die positive Überraschung dieser Weltmeisterschaft Norwegen.
Und ich glaube auch der Angstgegner der Kanadier im Moment.
Ja, das kann man glaube ich so sagen.
Weil in der Gruppenphase war ja Norwegen das einzige Team, das den Kanadiern überhaupt einen Punkt abgeluchst hat, sage ich mal. Mhm. Deswegen hat Kanada auch nur 20 Punkte nach 7 Spielen gehabt und nicht 21. Ja. Als man da noch in die Overtime musste und dann eben im Spiel um Bronze in der Verlängerung gescheitert, die Kanadier, wie ja, damals halt wirklich gescheitert. Mhm. Kanada hatte schon echt Mühe mit diesem Spiel. Also irgendwie hat man auch so das Gefühl gehabt, sie hatten irgendwie keine Lust, Bronze zu holen. Und Norwegen hatte Lust. Irgendwie, die hatten beide so unterschiedliche Körpersprachen. Klar haben die Kanadier kurz vor Schluss noch diese zwei Tore geschossen, aber vorhin hatten sie 58 Minuten lang gar nichts.
Ja.
Also das war eigentlich schlimm zum Zuschauen, das muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, und da kommen wir gerade zu den Kanadiern. Ich meine, du hast es vorhin gesagt, mit 20 Punkten aus 7 Spielen sind sie doch recht souverän durch die Gruppenphase gegangen, haben eigentlich das erfüllt, was man von ihnen erwarten konnte, zumindest von der Anzahl Punkten auf dem Konto. Wahrscheinlich haben sie auch erfüllt, wenn man das Torverhältnis anschaut. 33 zu 13 Tore haben sie erzielt. Ja, das sind knapp fünf Tore im Schnitt pro Partie. Das ist okay. Aber ich muss schon sagen, ich habe die eine oder andere Partie der Kanadier geschaut. Und ja, da waren die Spitzen, die Topstars, Celebrini, Crosby und so, diese Linie, wirklich, wirklich top. Und die haben aus meiner Sicht immer mal wieder die Kohlen aus dem Feuer geholt. Aber hätten sie diese Linie nicht gehabt, wäre es möglicherweise ganz anders gekommen. Und unter dem Strich, ich habe auch die Partie eine Zeit lang geschaut gegen Italien. Ja, eben, Italien konnte lange Zeit mithalten, konnte sich im 0-0 halten und die Kanadier waren jetzt nicht übermächtig. Vor allem, wenn man das vergleicht mit einigen Spielen der Schweiz, wo sie zum Teil 9-0 oder 6-1 oder so gewonnen haben, muss man sagen, die Kanadier haben doch unter dem Strich ein wenig enttäuscht, finde ich.
Sehe ich ähnlich. Trotzdem, immerhin konnten sie noch um eine Medaille spielen, das konnten andere nicht. Aber schlussendlich, ja, sind sie wahrscheinlich dort gelandet, wo sie halt jetzt gelandet sind. Ohne Medaille. Aber ja, eben, das war der Auftritt war einfach schlecht ums Bronzespiel. Also, wenn man es jetzt vergleicht, ich meine, okay, man kann es jetzt vielleicht auch nicht direkt vergleichen, aber wenn du es vergleichst mit dem Olympiafinal Kanada-USA, klar hast du da alles, NHL-Stars und so weiter, und die Besten und alles, aber es geht mir auch nicht nur um die spielerische Klasse, sondern um den Auftritt der Mannschaft. Und zumindest, wenn du ein bisschen Energie oder Wille reinbringst ins Spiel, gibt es nicht so ein Riesengeknorze wie jetzt gegen Norwegen und man verliert dann. Finde ich jetzt.
Ja.
Ich denke, da wäre sicher auch für Kanada eigentlich Bronze sicher möglich gewesen, wenn sie sich etwas mehr angestrengt hätten.
Ja. Ja, absolut. Ja, das sehe ich auch so. Es war manchmal so fast wie eine gewisse Lustlosigkeit zu sehen, was doch eigentlich ein bisschen überraschend ist, weil man sagt ja selbst von den Spielern, die mit dem Team Kanada jeweils am Spengler Cup spielen, dass es das Größte sei, mit dem Ahornblatt auf der Brust spielen zu dürfen. Und ja, jetzt hier fand ich, ja, es ist nicht wahnsinnig wichtig gewesen.
Ja, schlussendlich. Klar, gegen außen sagen sie das natürlich so. Aber ich habe das Gefühl, dass halt, das ist dann halt auch die Gesamtbeurteilung des Turniers, wie wichtig ist die AWM. Vielleicht können wir das dann am Schluss noch ein bisschen anschneiden. Weil es wurde auch an der Pressekonferenz diskutiert, wie sie das dann auch machen wollen, wenn dann der World Cup zurückkommt mit den NHL-Spielen alle, glaube 2 Jahre. Wie sie das dann handeln wollen mit so vielen Turnieren in einer Saison. Also das wird sicher herausfordernd sein. Aber das können wir dann später noch drauf zurückkommen.
Dann gehen wir zur Gruppe A.
Genau.
Würde ich sagen, rollen wir auch diese von unten her auf.
Finde ich gut,
ja, auf dem letzten Platz 0 Punkte Großbritannien. Ja, das sagt eigentlich schon einiges. 7:35 Tore hatten sie innerhalb von 7 Spielen. Das ist sehr einfach zu rechnen. Ein Tor haben sie im Schnitt pro Spiel erzielt und 5 kassiert. Ja, mit dem kannst du keinen Blumentopf gewinnen und entsprechend sind sie dann auch wieder abgestiegen. Ich glaube, sie sind mit dieser Einstellung oder mit diesem Wissen auch ins Turnier hineingestartet, dass es wohl sehr schwierig sein würde. Man hat auch immer mal wieder während dem Turnier gehört, dass von britischer Seite kommuniziert wurde, ja, man müsse jetzt einen Neustart machen und man müsse wirklich die Sportart an sich in Großbritannien wieder aufbauen, um dann dereinst wieder mal mithalten zu können. Dieses Mal hat es nicht gereicht.
Ja, ich glaube auch nach der Niederlage gegen Ungarn war das auch anzunehmen, dass Großbritannien gleich wieder runtergeht. Ungarn selbst hatte auch nur 3 Punkte, eben die wichtigen 3 gegen Großbritannien geholt. Somit bleiben sie weiterhin in der obersten Spielklasse, zumindest sicher so lange, bis vielleicht irgendwann Belarus und Russland wieder dabei sein dürfen. Aber dazu dann wahrscheinlich später noch etwas mehr. Österreich hat am Anfang aus meiner Sicht recht überrascht. Gab 3 Siege in Folge.
Ja.
Und dann kam das Schweiz-Spiel.
Ja.
Und da ist man sang- und klanglos untergegangen mit 9:0. Und man hat den Tritt nicht mehr gefunden für den Rest des Turniers. Siehst du das ähnlich?
Ja, das sehe ich absolut genau ähnlich. Und man muss natürlich schon sagen, Österreich hat einen überraschend guten Start gehabt. Allerdings muss man auch sehen, gegen wen sie gespielt haben. Also ihre erste Partie haben sie gegen Großbritannien gespielt, gegen den nachmaligen Absteiger. Da musst du gewinnen. 5:2 stand es da. Dann die nächste Partie gegen Ungarn, den zweitletzten dieser Gruppe, die haben sie mit 4:2 geschlagen. Die musst du eigentlich auch schlagen, auch aus österreichischer Sicht. Und dann kam noch die Partie gegen Lettland. Die haben sie dann 3:1 gewonnen. Und damit waren sie nach 3 Spielen mit 9 Punkten eigentlich sehr überraschend an der Tabellenspitze. Aber ja, wenn man das jetzt wirklich im Rückblick anschaut, Großbritannien, Ungarn, Lettland, das sind Spiele, die du eigentlich gewinnen musst. Und dann sind auch die Resultate jetzt nicht wirklich der Brüller. Also ja, 5:2 gegen Großbritannien und die anderen 2 mit 2 Toren Vorsprung gewonnen. Du hast es richtig gesagt, dann kam das Spiel gegen die Schweiz, dass sie dann 0:9 verloren haben. Vielleicht war das so ein gewisser Wendepunkt, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht wäre es auch so weitergegangen, wenn sie gegen die Schweiz vielleicht, 4:3 verloren hätten. Hätte es vielleicht auch keine Rolle mehr gespielt. Sie haben dann einfach den Tritt nie mehr gefunden. Gegen Deutschland, gegen ein sehr verunsichertes Deutschland zu diesem Zeitpunkt, haben sie eigentlich auch recht klar verloren mit 2:6. Ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, die ganze Welt hat ein bisschen gestaunt, nach 3 Spielen Österreich an der Tabellenspitze zu sehen. Aber ja, rückblickend kann man sagen, rein von den Partien her war das jetzt wenig überraschend und so wie es dann weitergegangen ist, ist es auch keine Überraschung mehr für mich.
Was mich aber noch überrascht hat, ist, warum hat er gegen die Schweiz Vinzenz Rohrer nicht aufgestellt? Das ist ja das Energiebündel schlechthin.
Aha.
Ich meine, klar, wolltest du ihn schon für die Partie gegen Deutschland, kann sein, weil er hat ja nachher wieder gespielt. Aber ist man dann aus österreichischer Sicht sowieso schon davon ausgegangen, dass man sowieso verliert gegen die Schweiz? Das ist so die Frage, die ich mir stelle.
Das kann ich gut annehmen, ja, würde ich schon sagen. Und in einer Partie, wo du 0:9 untergehst, ja, spricht einiges dafür, dass man sich wahrscheinlich im Vorfeld schon ein bisschen darauf eingestellt hat, dass man in dieser Partie nicht viel reißen kann. Muss man eigentlich objektiverweise auch sagen. Also wenn man die Spiele gesehen hat der Schweiz, bis zu diesem Zeitpunkt und jene von Österreich und die dann verglichen hat, dann konnte man durchaus davon ausgehen, dass die Schweiz der haushohe Favorit ist. Auch wenn man die Mannschaftszusammenstellung angeschaut hat, Josi, Niederreiter, Hischier, alles Topstars aus den NHL mit Topverdienern, da konnte die Österreich vernünftigerweise nicht mithalten.
Das stimmt, ja, das ist klar, da gebe ich dir auf jeden Fall recht, ja. Dann, du hast es angesprochen, Deutschland, schlechter Turnierstart. Ich glaube, unsere Kollegen haben das auch schon ausführlich besprochen. In diesem Fall würde ich euch sicher empfehlen, den letzten Podcast oder respektive den vorletzten Podcast nochmals anzuhören. Ja, man ist mit einer 3-2-1 Niederlage gegen Finnland gestartet. Gut, so wie sich die Finnen entwickelt haben, okay. Aber dann gegen Lettland kein Tor geschossen, gegen die Schweiz 1-6. Und auch da hatte ich so das Gefühl, ich habe das Spiel nicht live gesehen, aber ich habe es gleichzeitig geschaut, als ich in Fribourg im Stadion saß, und ich hatte irgendwie das Gefühl, Deutschland fällt fast auseinander. Also irgendwie keiner ging mehr für den anderen. Und also das war, ja, ich glaube eben, am besten verfolgt ihr da unseren Podcast, der vorletzte von unseren Kollegen. Ich glaube, das ist sicher sinnvoller, als wenn wir da jetzt eine Analyse dazu groß machen. Klar, gegen die Amis, da hätte man natürlich im Penalty-Schießen das zumindest gewinnen können. Hat dann aber nicht funktioniert. Wegen Ryan Leonard, der ja den entscheidenden Penalty geschossen hat. Dann aber immerhin klar die Pflicht, Siege geholt, aber schlussendlich hat es halt dann fürs Viertelfinale nicht gereicht. Aber ich bin trotzdem gespannt, wie sich jetzt Deutschland auf die nächste Heim-WM, die ist schon nächstes Jahr, einstellen will.
Ja, absolut. Ich habe natürlich auch mitgekriegt, wie die Leistung der Deutschen in Deutschland gewürdigt worden ist. Da kann man natürlich auch sagen, der Turnierstart war nicht gut. Völlig klar. Und wenn ein Turnierstart in die Hosen geht, dann wird es halt schwierig. Dann ist die öffentliche Meinung auch gemacht. Dann wird kritisiert, der Trainerstaff wird kritisiert. Und dass das natürlich nicht hilft, ist auch klar. Und auch hier würde ich jetzt sagen, ohne wirklich in die Details zu gehen, aber Deutschland nach dem wirklich schlechten Turnierstart kommt die Partie gegen die Schweiz. Eine Partie, die traditionellerweise immer Derby-Charakter hat, die unglaublich umstritten ist und wo mal der eine und der andere gewinnt. Und dieses Jahr war die Schweiz einfach besser aufgestellt als Deutschland. Also auch hier musste man eigentlich im Vorfeld annehmen, wie die Partie ausgehen würde. Und so ging es dann auch. Und das würde ich jetzt eher zugunsten der Schweiz interpretieren als gegen Deutschland. Ich glaube, genau gleich, wie ich es vorhin bei Österreich gesagt habe, gegen diese Schweiz, wie sie dieses Jahr aufgestellt war, war es wirklich extrem schwierig. Und du hast es gesagt, Deutschland hat sich dann am Schluss noch gefangen. Und sie sind knapp nicht in die Playoffs gekommen. Hätte man gegen die USA nach 60 Minuten gewonnen, dann hätte man die Playoffs erreicht. Und dann wäre vielleicht die Wahrnehmung und die Bewertung dieser WM für die Deutschen ganz eine andere gewesen. Also zusammenfassend, ich kann sagen, ich bin für die Deutschen für nächstes Jahr durchaus positiv gestimmt. Sie haben das Spielermaterial und ja, es haben auch bei Ihnen, glaube ich, so der eine oder andere Top-Shot gefehlt.
Ja, du hast jetzt die USA angesprochen. Das war eigentlich für mich schon die nächste Enttäuschung. Okay, Auftaktspiel gegen die Schweiz verloren, aber das war, glaube ich, noch eines der knappesten Spiele, mit dem gegen Deutschland natürlich. Großbritannien klar gewonnen, aber gegen die Finnen wurden sie ja richtig zerlegt. Also 6-2 für Finnland gegen die USA, das war schon mal eine Ansage. Dann haben auch noch die Letten gegen die USA gewonnen, also irgendwie, ich weiß auch nicht, was ich von diesem Team halten soll. Klar, auch da haben natürlich viele, also es waren auch NHL-Spieler logischerweise dabei, logisch. Aber klar, die großen Stars haben gefehlt. Aber trotzdem irgendwie, ich vergleiche es etwa ungefähr wie mit Schweden. So in der Richtung.
Mhm.
Knapp noch ins Viertelfinale gerutscht und dann gescheitert, vor allem noch gegen den Nachbar Kanada.
Ja, gegen den man übrigens ein paar Monate vorher bei den Olympischen Spielen noch gewonnen hatte.
Genau.
Und den Kanadier einen entsprechenden Stich ins Herz versetzt hatte, genau. Ja, kommen wir zu Lettland. Für mich, ja, Überraschung ist vielleicht ein großes Wort, aber die positive Nachricht dieser Weltmeisterschaften haben sich als Dritte mit 12 Punkten qualifiziert für die Endrunde. Und ja, wenn man davon ausgeht, dass man dass man insgesamt 21 Punkte machen konnte, haben sie mit 12 Punkten 4 Spiele von 7 gewonnen. Dann haben sie gegen die Schweiz und gegen Finnland. Also ich glaube, man kann aus lettischer Sicht sagen, zumindest die Vorrunde ist gut gegangen. Dann hat es dann nicht mehr gereicht.
Sehe ich ähnlich, ja. Die Letten haben eigentlich wirklich eine gute Vorrunde gespielt. Ja, schlussendlich das Viertelfinale gegen Norwegen mit 2-0 verloren. Hätte ich jetzt so auch nicht gedacht im Vorfeld. Klar, ich wusste natürlich, Norwegen war so überraschend in der Vorrunde natürlich in der Gruppe B. Aber ich dachte dann, wenn die Letten schon die Amis bezwingen und so weiter, also das könnte es auch, hätte auch für Lettland eigentlich weitergehen können, hätte ich gedacht im Vorfeld, aber war dann eben nicht so. Genau.
Genau. Und dann kommen wir zu den Finnen, die eine gute Vorrunde, eine sehr gute Vorrunde gespielt haben. Sie verlieren einfach die letzte Partie gegen die Schweiz. Finnland 7 Spiele, 18 Punkte. Damit klar Platz 2. Und ja, die letzte Partie gegen die Schweiz, die stand ja zuerst 2-0 für die Schweiz. Dann haben die Finnen auf 2-2 ausgleichen können. Und dann einige Minuten vor Schluss kam die Schweiz in Überzahl und konnte ein Tor erzielen. Und wenn ich mich richtig erinnere, das letzte dann ins leere Tor war es wohl. Ja, 59-0 für den Fischer war es, genau. Also ja, Finnland wirklich eine gute Vorrunde, eine gute Weltmeisterschaft gespielt, die dann dort geendet hat, wo wir alle wissen.
Man kann auch sagen, bei Finnland waren ja auch einige Spieler dabei, die in der National League spielen, muss man auch noch sagen. Also es war jetzt nicht nur von NHL-Spielen gespickt, das Kader, sondern auch von Spielern aus Zürich, von Langnau, Bern, Genf, also weit verstreut auch hier.
Valtteri Merelä von Bern soll irgendwann mal gesagt haben, er hoffe, dass wir ihn hier in Bern trotzdem noch gern hätten.
Das habe ich auch gehört und ich habe gehört, dass er hoffentlich ein paar Feldschlösschen bekommt, also Bier,
okay.
für das sie jetzt immerhin Gold geholt haben. Ja, wir können ihn ja fragen dann nächste Saison, ob er es bekommen
absolut.
Hat. Ja, schlussendlich eben, wie du gesagt hast, die Schweiz mit einer perfekten Vorrunde. Was ich mich noch gefragt habe, respektive was ich eigentlich gehofft habe vor dem Finnland-Spiel, dass die Schweiz dieses verliert.
Mhm.
Weil ich weiß nicht, ob man sich, also klar, man kann immer sagen, es ist dann ein anderes Spiel im Finale, aber das Spiel gab es schon in der Vorrunde. Und bisher ist es meistens nicht gut ausgekommen, wenn die Schweiz in der Vorrunde schon den Gegner bezwungen hat, gegen den sie dann im Finale verloren haben. Also ich rede da jetzt zum Beispiel das letzte Mal, als es, also ich rede zum Beispiel 2013 gegen Schweden, hat man das Gruppenspiel gewonnen. Aber dann im Finale verloren. Das war übrigens der letzte Sieg an einer WM gegen Schweden bis zu dieser WM. Muss man auch noch sagen. Also rein an der Weltmeisterschaft. Dann auch letztes Jahr gegen die
USA.
Das war's, USA. Vorletztes Jahr gegen Tschechien, genau dasselbe.
Ja.
Also irgendwie solltest du wahrscheinlich, ich weiß es nicht, vielleicht ist es ein Aberglaube oder was weiß ich, aber die Statistik spricht halt nun mal jetzt was anderes.
Ja, das stimmt. Und ja, fangen wir von hinten an mit dem Final. Oder die Schweiz hat jetzt dreimal hintereinander den Final gespielt. Das ist ja eigentlich grundsätzlich schon mal aus Schweizer Sicht unglaublich. Also wenn uns das in der Schweiz vor 4 Jahren irgendeiner gesagt hätte, hätte man ihn sofort für größenwahnsinnig zumindest erklärt. Also dass so etwas passieren würde, das konnte man nie erwarten. Und das ist auch im Rückblick einfach unglaublich gut. Sensationell, muss man, glaube ich, sagen. Aber ja, man hat dreimal den Final gespielt. Und wie Christoph Bertschi in einem Interview am Sonntagnachmittag am Radio noch gesagt hat, wir müssen es durchziehen und auch mal ein Goal schießen. Also wir müssen die Leistung durchziehen und auch mal ein Tor schießen. Genau, mal ein Tor schießen. Und ich glaube, es liegt mehr an diesem Finalfluch, der sich offensichtlich ein bisschen installiert hat, in den Köpfen auch der Schweizer. Es hat sicher auch etwas, was du sagst, dass man den Gegner, gegen den man im Final verloren hat, dann in der Vorrunde geschlagen hatte. Ja, das ist sicher auch so. Ich glaube, es ist irgendwie eine Nervosität, eine Verklemmtheit, es ist einfach verkorkst, gehst du in diesen Final. Und ich finde persönlich, dieses Jahr hat sich das wirklich extrem gezeigt. Und ich würde übrigens 2 Finals noch miteinander vergleichen. Den dieses Jahr und den vor 2 Jahren gegen Tschechien. Gegen Tschechien hat man die ganze Zeit einfach vorsichtig gespielt, um ja kein Tor zu kriegen. Wirklich den ganzen Final hindurch. Und das halte ich im Nachhinein betrachtet auch ein bisschen für einen Coaching-Fehler, weil man hätte auch da vor 2 Jahren Vollgas nach vorne spielen sollen. Und dann hätte man das hingekriegt. Und jetzt dieses Jahr glaube ich nicht, dass es ein Coaching-Fehler war. Ich glaube nicht, dass Jan Gadio den mit aufs Eis gegeben hat. Passt auf und kein Tor kriegen. Sondern die wollten Vollgas spielen. Und im ersten Drittel waren sie einfach schlicht neben den Schlittschuhen. Waren wahrscheinlich furchtbar nervös. Es gab übrigens auch die eine oder andere Szene mit Genoni, der sonst ja wirklich eine super Leistung gezeigt hat, wo er da hinter dem Tor so kleine Mätzchen gemacht hat, die nicht immer sehr, sehr sicher waren. Ja, sie haben wirklich nicht gut gespielt. Und dann, zweites Drittel, für mich der Knackpunkt. Oder die 2 Minuten.
Das 5-3, oder?
Ja, genau. Ja, das 5-3. Also, um es auf Bernhard zu sagen, da muss ich jetzt einfach einen machen.
Ja.
Und dann natürlich gewinnen sie das Spiel, ich bin sicher.
Ja.
Wenn sie dort einen machen, dann gewinnen sie die Sache. Aber sie machen keinen. Und dann haben sie nämlich gut gespielt. Sie haben wirklich gut gespielt. Es ging einfach keiner rein.
Ja, genau. Also ich gebe dir recht, dass das erste Drittel war wirklich schlecht. Also man hat die Nervosität gespürt. Quasi, ich sag's mal so, du hast auch gesagt, eben wegen dem Coaching-Fehler vor 2 Jahren, also dass du es als Coaching-Fehler ansiehst. Das habe ich damals auch bemängelt, weil wie willst du ein Spiel nur defensiv spielen und auf Konter hoffen und dann trotzdem, ja, dann reicht es halt eben nicht, weil du halt, ja, nichts aus irgendeiner Chance gemacht hast und nicht einmal wahrscheinlich offensiv vors Tor kamst. Aber das jetzt dieses Jahr war anders. Klar, eben das erste Drittel war wirklich schlecht, muss man gar nicht drüber diskutieren. Das wussten aber sicher auch die Spieler. Ich denke, da gab es dann schon noch eine Ansage in der Garderobe. weil eben das 5 gegen 3 dann, da hättest du wirklich einen machen müssen, mindestens. Mindestens ein Tor. Am besten zwei, aber mindestens einer. Ich habe nur irgendwo gelesen, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, ob das ein Kommentator war aus dem Fernsehen, der hat aber irgendwie gesagt, ja, oder ein Spieler, keine Ahnung, boah, wahrscheinlich der Spieler zwar nicht, aber irgendwie, ja, wir hätten Chancen gehabt in dieser doppelten Überzahl, das wäre eigentlich gut gewesen, dieses 5 gegen 3, aber ich fand das extrem schlecht gespielt, also tut mir leid, also da gibt es für mich keine Entschuldigung. Schlussendlich hat sich die Schweiz natürlich dann bis ins dritte Drittel extrem gesteigert, also man konnte wirklich sogar mithalten, war sogar teilweise besser. Okay. Wenn man da zum Beispiel an den Sprint von Roman Josi denkt, dessen Puck noch vor der Torlinie festgehalten wurde, oder der Schuss ans Außennetz und so weiter. In der Verlängerung da aber beidseitig Pfosten und dann noch ins Lattenkreuz von Ria. Das hätte alles, ja, es hätte alles entscheidend sein können, aber der Puck wollte nicht, einerseits. Andererseits sage ich auch immer noch, der Druck war zu groß. Man hat sicher aus den letzten finalen Niederlagen gelernt, weil man wusste ja, die Heim-WM kommt sowieso. Mhm. Und ich habe das bei unserem geschätzten Journalistenkollegen Klaus Zaug gelesen, der hat das eigentlich sehr gut auf den Punkt gebracht. Die Schweiz hat in den letzten zwei Finals hatte es viel zu gewinnen, aber nichts zu verlieren. Weil die Chance in der Schweiz kam ja dann sowieso. Und dann wird sowieso eigentlich fast jeder NHL-Spieler dabei sein, weil das ja sowieso das Größte für sie ist, auch für die Nationalmannschaft zu spielen. Und so war es ja dann auch. Sie waren fast alle da, ein paar noch verletzt. Klar, aber die waren trotzdem bei der Mannschaft. Logisch, sie sind in der NHL ausgeschieden und so weiter, klar. Aber trotzdem, sie waren immer bei der Mannschaft. Und dieses Jahr hatte die Schweiz eigentlich fast nichts zu gewinnen, sondern viel mehr zu verlieren. Mit diesem Erwartungsdruck, nicht nur von den Zuschauern zu Hause, sondern auch von den Fans im Stadion. Es war ja perfekt aufgelegt, die Heim-WM. Man kam sogar ins Finale, also du hättest es halt einfach machen müssen, aber da fehlt irgendwo, ich glaube, das ist auch ein bisschen typisch schweizerisch, da fehlt irgendwo noch dieses Siegergehen. Und das gibt es halt eben noch nicht, weil es noch nicht geklappt hat bisher.
Mhm.
Und ich glaube jetzt auch nicht, man kann jetzt auch sagen, klar, böse Zungen würden jetzt sagen, wenn es geklappt hätte mit der Mannschaft, dann hätte man auch sagen können, mit Gadio wird man Weltmeister, mit Fischer hat es nicht geklappt, aber jetzt kann man sagen, am Trainer liegt es nicht.
Ja, das kann man sagen. Das glaube ich auch, am Trainer liegt es nicht. Der Trainerwechsel hat ja ein bisschen für Wirbel gesorgt im Vorfeld, aber es hat sich eigentlich gezeigt, Gadio hat am Spielsystem nicht wahnsinnig viel geändert. Er war ja vorher auch dabei als Assistenztrainer. Also Da war es keine große Änderung. Gadio war vielleicht in den entscheidenden Momenten etwas offensiver eingestellt, als Fischer das war. Aber ja, das sind Details. Letztendlich glaube ich wirklich, es ist genau so, wie du sagst. Die Schweiz hätte ein Tor schießen müssen. Und teilweise aus Unvermögen und teilweise aus Pech ist das nicht gelungen. Du hast die Überzahlphase 5 gegen 3 angesprochen. Ja, also ich kann durchaus verstehen, dass der eine oder andere gesagt hat, ja, war gut gespielt. Ja, nur gut spielen reicht eben nicht. Du musst auch mal aufs Tor schießen, weil sonst geht die Scheibe nicht rein. Da haben sie es vergeigt eigentlich. Und ja, sonst war es auch ein bisschen Pech, dass der eine oder andere eben nicht reingegangen ist. Und du hast auch die Erwartungshaltung angesprochen und das fand ich wirklich eine wichtige Geschichte. Ich meine, die ganze Schweiz wusste, so jetzt werden wir Weltmeister. Und überall, jeden, den du gefragt hast, hat gesagt, ja, genau, heute Abend werden wir Weltmeister. Und es gab im SRF, im Fernsehen, ein Interview vor dem Spiel mit unserem Bundespräsidenten, Guy Parmelin heißt der, und er hat, ich zitiere da, gesagt, heute Abend ist etwas Besonderes, sie sind bereit, sie warten und wenn der Moment kommt, gehen sie nach vorne, deshalb bin ich optimistisch. Also auch der Bundespräsident hat öffentlich zu Protokoll gegeben, heute werden wir Weltmeister. Und sagte dann übrigens noch im gleichen Interview, Roman Josi habe ihm eine SMS geschickt, wo er das auch bestätigt habe. Worauf die Journalistin fragte, aha, sie verkehren per SMS mit Roman Josi. Und dann meinte er, ja, sie hätten sich einmal getroffen, hätten sie die Handynummern ausgetauscht und Josi schreibe ihm ab und an mal und er ihm auch. Ja, zusammengefasst, wir wussten alle, heute wird es soweit sein. Leider nein.
So ist es. Und man kann jetzt, du hast das SRF angesprochen, da gibt es ja auch, ich meine, man muss es ja trotzdem noch irgendwo einordnen. Wir sind ein kleines Land, wir haben 8 Millionen Einwohner ungefähr.
Neun
schon, okay. Mhm. Wie viele haben eingeschaltet? 1,3 Millionen alleine vor dem, die Haushalte vor dem Fernseher.
Ja.
Dann gab es aber sicher noch überall Public Viewings, nicht nur bei den Stadien, sondern auch sonst.
Ja.
Bei den Fanzonen, klar, da hatte man diese 10.000, logisch.
Ja.
Und dann noch im Stadion nochmals 10.000. Also das hat die Schweiz extrem bewegt, dieses Ereignis.
Ja.
Vor allem der Final. Also,
Ja. Ich habe echt noch nie ein solches Ereignis gesehen in der Schweiz. Wir sind in der Schweiz schon begeisterungsfähig, wenn es wirklich gut läuft. Das haben wir auch letztes Jahr gezeigt bei der Frauen-Europameisterschaft. Da waren auch plötzlich die Massen, die bewegt werden konnten. Aber in dieser Dimension, wie es dieses Jahr war, das habe ich, glaube ich, echt noch nie erlebt. Und das Schweizer Fernsehen, das SRF, hat auch eine Riesengeschichte um diese ganze Weltmeisterschaft gemacht. Man hat stundenlang gesendet mit Live-Übertragungen und auch mit Hintergrundmagazinen und Leuten, die man von ganz früher noch wieder vor die Kamera holte. Also es war wirklich das Ereignis, um das übrigens niemand in der Schweiz rumgekommen ist. Nochmal, wenn der Bundespräsident kurz vor dem WM-Final so etwas zu Protokoll gibt, dann ist bewiesen, A plus B, alle glauben dran.
Das fing ja auch schon da an, Wochen vorher. Ich meine, Hauptpartner von Swiss Eishockey ist ja Denner, also das ist ja dieser Discounter.
Die Discount-Kette.
Ja. Man kann es vergleichen, glaube ich, mit Penny in Deutschland. Und die haben wirklich schon weit vorher, haben sie gewisse Artikel, zum Beispiel Chipspackungen, Energy-Dosen, so kleine Piccolini-Pizza-Stücke. Da haben sie einfach die Verpackung so gemacht mit Nationalspielern drauf. Also man konnte auch Fahnen kaufen, Schal, obwohl man das im Mai nicht braucht, aber vielleicht mal für den Winter. Die haben schon das Material für die Fans eigentlich schon mitverkauft. Und das ist ja eigentlich schon das Coole, weil es ist wirklich etwas Tolles entstanden und jeder bekam das schon im Vorfeld mit, egal ob man jetzt SRF geschaut hat oder nicht geschaut hat, jeder bekam das irgendwie mit. Und ich glaube, das ist halt jetzt auch, das ist auch schwer noch irgendwie zu toppen. Klar, in einem kleinen Land geht das wahrscheinlich schon einfacher als in einem größeren. Müsste man dann schauen, wie es die nächsten Jahre wird bei den bei den nächsten Weltmeisterschaften, aber ich fand das wirklich eine super Sache, dass was Swiss Eishockey und die Partnerorganisation alles veranstaltet haben.
Ja, und es ist auch alles im Umfeld ist eigentlich super gelaufen. Klar, es hat geholfen, dass die Schweiz gut gespielt hat und jede Partie in der Vorrunde gewonnen hat. Da hat sich ab der ersten Partie hat sich eigentlich haben sich zwei Songs, zwei Lieder, zwei Melodien ins Herz jedes Schweizers eingeprägt. Die erste natürlich die Nationalhymne, logisch, die jedes Mal gespielt wird für die Mannschaft, die gewonnen hat. Und dann hat offensichtlich, so wie man sagt, Nico Hischier sich gewünscht, dass man nach dem ersten Sieg der Schweiz die Venus von Bümplitz spielt. Das muss ich vielleicht ein bisschen erklären. Venus von Bümplitz ist ein Song der Berner Rock- und Popband Badent Ochsner. Und Venus schreibt sich eben nicht V-E-N-U-S, wie man das üblicherweise schreiben würde, sondern W.Nuss. Und man weiß nicht, der Bandleader von Badent Ochsner hat nie gesagt, wen er damit meint. Bümplitz ist ein Ortsteil der Stadt Bern. Aber Venus ist wahrscheinlich eine Frau, für die derjenige schwärmt, der diesen Song geschrieben hat. Und dann wurde dieser Song gespielt und das ist ein sehr bekannter Song in der Schweiz. Die Leute können zumindest den Refrain können sie mitsingen. Und dann ging das ab extrem. Also die ganze Schweiz hat nach jedem Schweizer Sieg, und davon gab es ja bekanntlich 9, jedes Mal lauter diesen Refrain der Venus von Bümplitz mitgesungen. Und ja, es war wirklich, es war großartig, es waren Hühnerhaut-Momente. Und vielleicht, ja, vielleicht ist war die Venus von Bümplitz doch ein bisschen prophetisch, weil die letzten zwei Zeilen des Refrain heißen, der schlägt mir mein Herz, hat die Hals, und ich sehe, wie ich untergehe. Und ich sehe, wie ich untergehe. Am Schluss ja, sind wir halt gegen Finnland untergegangen. 1-0. Nicht so schlimm, aber verloren. Trotzdem, ich finde, und so habe ich auch einen Artikel übertitelt, den ich geschrieben habe. Ich glaube nicht, dass wir Gold verloren, sondern wir haben Silber gewonnen. Und nochmal, zum dritten Mal innerhalb von 3 Jahren Silber zu gewinnen, da hätte uns jeder für wahnsinnig erklärt, wenn wir das vor 4 Jahren gesagt hätten.
Da hast du auf jeden Fall recht. Die Frage ist nur, ich glaube jetzt, dieser Silbergewinn jetzt schmerzt noch mehr als alle zuvor.
Ja.
Weil es einfach perfekt aufgelegt war.
Ja.
Es war in der Schweiz, es war ein Heimturnier, es hatte alle in den Bann gezogen, das ganze Land. Und dann hat es nicht geklappt. Das war wie, also ich war ja auch im Finale vor Ort und ich musste mich da gerade etwas sammeln, als dieses Tor kam, weil ich wusste, es ist vorbei, klar. Aber es hat schon geschmerzt, muss man schon sagen. Also da muss man einfach als Fan sagen, dass ja, es gehört zum Sport, es ist einfach so. Aber was mich noch interessieren würde jetzt, wie will Jan Gadieu, der ja sowieso die Mannschaft ab jetzt übernommen hätte, seine Spieler für die nächste WM im Ausland, ich sage jetzt bewusst Ausland, weil es keine Heim-WM ist, wieder motivieren, um vielleicht doch irgendwann, vielleicht doch noch Gold holen zu können, weil ich meine, man muss jetzt überlegen, Leonardo Cennoni ist um die 38 oder 37, Reto Berra ist auch in diesem Alter, Roman Josi ist 36, klar, der hat noch 2 Jahre Vertrag in Nashville, das heißt, wenn er frei ist, denke ich schon, dass er da nochmals mitkommen würde. Wie siehst du das mit den Rücktritten oder eventuellen Rücktritten? Das wäre natürlich jetzt natürlich einfacher gewesen, wäre die Schweiz Weltmeister geworden. Für einen Spieler gehe ich davon aus. Aber wie siehst du das jetzt? Ich meine, in 2 Jahren, da wird es ein paar Rücktritte geben. Und man muss halt auch schauen, dass man den Nachwuchs besser anzieht, weil wir haben, ich sage jetzt mal so, es gab ja schon jetzt immer wieder mal ein paar, die in der NHL gelandet sind. Aber nach Hischie, Sutter, Fiala-Zeit, Lian Bichsel wäre noch so ein Thema. Aber dann kam bisher fast niemand mehr Neues dazu, der sich dann auch wirklich durchgesetzt hat. Klar, in einem Jahr, glaube ich, ist dann auch Jonah Neuenschwander ein Thema, der dann gedraftet wird. Aber irgendwo haben wir dann plötzlich eine Lücke. Und ich glaube, man kann nicht ewig auf diesem Ruhm weiterspielen, wie wir das jetzt die letzten 3 Jahre gemacht haben. Wie siehst du die Zukunft der A-Nationalmannschaft so in den nächsten vielleicht 3, vielleicht 5 Jahren? Weil die Spieler werden ja auch nicht jünger.
Genau, ich sehe sie positiv, die Zukunft. Ich möchte kurz beginnen mit deinem Artikel, den ich von Klaus Zaug, dem legendären Eishockey-Journalisten in der Schweiz, gelesen habe. Du weißt, wie gut ich die Texte von Klaus Zaug finde, aber diesen Text, den fand ich unnötig. Er hat einige wenige Stunden nach der Finalniederlage hat er geschrieben, die goldenen Zeiten sind vorbei. Und das glaube ich nicht. Da bin ich felsenfest davon überzeugt, das ist falsch. Und gehen wir die einzelnen Spielen durch. Ich meine, ja, Cennoni ist 38, aber als Torhüter kannst du wahrscheinlich auch noch mit 39 und 40 spielen. Für Berra gilt genau das Gleiche. Berra geht übrigens jetzt von Fribourg-Otteron zu Kloten. Dort wird er eine noch wichtigere Rolle spielen müssen, weil Kloten weniger stark ist als Otteron. Also auf der Torhüterposition haben wir aus meiner Sicht keine Probleme. Übrigens hätten wir mit Akira Schmid auch noch jemanden, der in der NHL spielt, der allerdings bei den Vegas Golden Knights, glaube ich, spielt und die kommen immer wieder sehr weit in den Playoffs. So, jetzt Niederreiter und Josi, ja, die haben beide noch 2 Jahre vor sich. Und ich glaube, die kommen wieder. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Roman Josi dem Bundespräsidenten jetzt dann bald eine SMS schreibt und sagt, ich höre auf. Das glaube ich schlicht einfach nicht. Der wird weitermachen. Bei den NHL-Spielen kommt es halt immer ein bisschen darauf an, wie die entsprechenden Teams in der NHL unterwegs sind. Dieses Jahr muss man wirklich sagen, so, ja. es war für uns hervorragend, oder? Nashville ist ausgeschieden, die Devils sind ausgeschieden, auch Moser aus Florida waren draußen, konnten kommen. Also das ist super. Und vielleicht dann noch zu den anderen, oder? Man muss auch sagen, es haben dieses Jahr einige gefehlt. Siegenthaler hat gefehlt, Kurashev hat gefehlt. Kurashev ist 26, also diese goldenen Jahre sind noch lange nicht vorbei. Fiala hat gefehlt, Fiala ist 29, auch diese goldenen Jahre sind noch lange nicht vorbei. Also zusammenfassend, ich glaube, die Schweiz hat auch nächstes Jahr eine sehr gute Chance, sehr, sehr weit vorne mitspielen zu können. Und nochmal, die einzige Bedingung ist, dass die richtigen Teams aus den NHL-Playoffs ausscheiden, rechtzeitig.
Genau. Aber bist du mit mir einig, dass wir zumindest auf der Torhüterposition, wenn jetzt Akira Schmid nicht verfügbar ist, dass wir dann ein Problem hätten, wenn Cennoni irgendwann mal sagt, er hört auf?
Ja, das glaube ich auch. Wir haben ein Problem, wenn er aufhört und wenn Berra zeitgleich oder zum ähnlichen Zeitpunkt aufhört, dann haben wir sicherlich auch ein Problem. Aber man muss natürlich auch eines sehen. Die beiden haben die Torhüterposition in den letzten 10, 15 Jahren einfach monopolisiert. Und hinten dran war einfach keiner, es konnte auch keiner sein. Was willst du hinter den beiden tun? Das hast du keine Chance.
Wie früher in Bern und hinter Tosio hat auch nie einer gespielt. Weil er hat ja kein Spiel verpasst in den 15 Jahren. Also,
ja, genau. Ja. Tosio, wie die Legende sagt, hat ja sogar das Spiel gespielt, als seine Frau am Gebären war im Spital. Also,
ja.
Genau. Ich glaube, die Legende sagt, das Kind sei geboren, er sei ins Stadion gerast und irgendwie 10 Minuten vor Spielbeginn da gewesen und dann wurde er eingesetzt. Ja, genau. Also, hinter Cennoni und hinter Berra hat es Platz für niemanden. Und ich glaube schon, wir haben in der Schweiz einige gute Torhüter, die aber jetzt im Moment keinen Platz hatten. Also Stefan Schachlein zum Beispiel ist für mich ein sehr guter Torhüter. Und eben Akira Schmid. Also wir haben Torhüter und ich bin sicher, wenn sich für solche Torhüter die Chance mal ergibt, dann kommt es gut.
Ja, du musst dann halt einfach auch mal an eine WM spielen können. Ich meine, was Cennoni in den letzten Jahren alles gerissen hat, ist klar. Es war auch klar, dass er eingesetzt wurde, logisch, weil er halt für die wichtigen Spiele eigentlich bisher immer besser war. Mhm. Wenn man jetzt die Finale in den letzten Jahren ausklammert. Aber ja, zumindest, wenn man es vergleicht, hat halt schon eben mit Cennoni den sichersten Wert für das Team gebracht. Von daher war seine Wahl logisch, klar. Aber eben, man muss jetzt wahrscheinlich auch als Verband langsam auch mal ein bisschen in die Zukunft schauen. Wen will man aufbauen? Ich meine, es gibt einen Sandro Aeschlimann, einen Kevin Pasch, eben wie du gesagt hast, einen Stefan Scharle. Da gibt es einige, die nachkommen. Aber man muss sie auch mal dann international fördern.
Absolut. Absolut. Aber das traue ich dem Team rund um Jan Kadio zu. Ich glaube, die kriegen das hin. Also ja, ich glaube, die nächste WM ist ja in Deutschland. Das ist auch nicht sehr weit weg. Würde die Schweiz dort Weltmeister, es wäre fast wie zu Hause.
Du meinst, dann hätten wir auch da eine freie Nacht, oder wie?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Und die übernächste ist, glaube ich, in Frankreich, wenn ich richtig gesehen habe.
Ja, genau, Frankreich, dann Slowakei. Und dann geht es wieder in den Norden nach Finnland und Lettland zusammen.
Ja, genau. Und ja, das ist dann 2029 oder 30, oder?
30 sogar.
30, Finnland, ja, genau. Ja, dann wird vermutlich ein gewisser Wechsel stattgefunden haben. Also, dass Josi 2030 noch spielt, ist wenig wahrscheinlich. Bei Cennoni und Berra wahrscheinlich auch nicht wahnsinnig voraussehbar, dass sie dann noch spielen. Aber eben, es kommen gute Leute hinten nach. Also die goldenen Zeiten können noch ein bisschen weitergehen.
Sehr gut.
Und nochmal, ich habe es schon einige Male gesagt. Also eben, dreimal hintereinander Silber und jetzt für die Zukunft immer noch ein Team, das durchaus vorne mitspielen kann. Ich mache mir noch keine Sorgen.
Vor allem, man muss auch sagen, du hast es jetzt erwähnt, dreimal hintereinander Silber. Das ist ja nicht einfach. Ich meine, 2013 war es ja ein riesiges Highlight eigentlich schon. Mhm. 2018 nochmals.
Ja.
Und dann kam das Ganze 2024 ja nochmal. 25 und 26. Also die haben sich schon eigentlich wie eine Routine erspielt. Also es ist eine richtige Konstante da.
Ja.
Weil wenn du das nur jetzt, ich sag mal, einmal in 8, 9 Jahren schaffst, dann hast du es mal wieder geschafft. Aber wenn du das jetzt dreimal hintereinander schaffst, dann ist auf jeden Fall viel gute Arbeit gemacht worden in den letzten Jahren. Aber der Höhepunkt fehlt noch.
Der Höhepunkt fehlt noch, genau. Das i-Tüpfelchen fehlt noch. Und vielleicht, um es doch noch mal zu sagen, oder man hat in der Vorrunde eine absolut glanzvolle Leistung abgeliefert. Oder der erste Sieg gegen die USA, dann gegen die Letten, dann die Spiele, die du gewinnen musst, Ungarn 9-0, Österreich 9-0, Deutschland 6-1, nichts hinzuzufügen. Alles gut, alles top. Und nochmal, das kann auch nächstes Jahr so sein.
hoffen wir es. Schauen wir nach genau. vorne.
Vielleicht haben, ja, ein kleines Detail, das wir kurz noch diskutieren können. Diese Regel gibt es, ich habe das heute Morgen nachgeschaut, seit 2019, dass nämlich im Final eine Overtime gespielt wird mit 3-gegen-3 Spielen, bis das Tor fällt. Also ohne irgendwelche Penalty-Schießen oder so. Und das finde ich persönlich keine gute Idee. Weil, dass man am Ende eines normalen Gruppenspiels 5 Minuten Verlängerung macht und dann Penalty schießen und so, ist so völlig okay und auch nachvollziehbar. Irgendwann sollte die Partie ja enden, dass eine Gruppenpartie nicht irgendwie über 6 Stunden dauert. Das ist ja nachvollziehbar und gut. Und dass man dann im Final ein Modus nimmt, wo man das Penaltyschießen vermeidet, das kann ich auch verstehen. Das ist auch eine gute Idee. Aber dass man in einem Final, wo es um den Weltmeistertitel geht, zwischen Regular Time und der Verlängerung eigentlich 2 verschiedene Spiele spielt, also 2 verschiedene Spielarten spielt, das kann ich schlicht nicht verstehen. Denn Eishockey 5 gegen 5 hat mit Eishockey 3 gegen 3 genau gar nichts mehr zu tun.
Das
jetzt
ist so,
man,
ja.
Man mag mir vorwerfen, dass ich das jetzt doof finde, weil wir einige Male hintereinander deswegen verloren haben. Vielleicht haben wir deswegen verloren, wir wissen es nicht. Aber auch völlig unabhängig davon, es ist taktisch eine ganz andere Geschichte. Die Laufwege sind komplett anders. Die Angriffsbewegungen sind komplett anders. Auch in der Defensive musst du anders stehen. Ich kann nicht verstehen, warum dass man sich das leistet.
Ich weiß nur noch, als sie damals nach dem verlorenen WM-Final 2018 der Schweiz, haben wir ja ein Penaltyschießen verloren.
Genau.
Und da haben sie dann gesagt, ab sofort gibt es keine Penaltyschießen mehr im Finale. Aber genau. Sie haben nicht bedacht, dass sie dann eigentlich wirklich, wie du gesagt hast, 2 verschiedene Eishockey-Spielstile, sage ich jetzt mal, anwenden. Ich meine, 3 gegen 3 in der Gruppenphase völlig okay in der Verlängerung, weil ja. Wer will schon Penalty schießen, das ist eh nur Glückssache teilweise. Aber bei einem Finale, sorry, da hättest du es mit 5 gegen 5 ausspielen sollen, bis ja. ein Tor fällt. Ganz einfach.
Ja. Ja, genau.
Auch wenn das bis in die Morgenstunden geht, wäre egal gewesen, weil eine Freinacht wäre sowieso bewilligt gewesen von jetzt von genau. der Schweizer Seite aus. Und ich meine, in einem Playoff-Final wird auch mit 5 gegen 5 zu Ende gespielt in der Liga. Also warum man das ja. auf bei der IHF, bei der AWM nicht hinbekommt, ich weiß es nicht.
Ja, und vielleicht um ein kleines Beispiel zu nennen, oder? In einem 5 gegen 5 Eishockey-Spiel hat jedes Team ein einziges Ziel, in der gegnerischen Verteidigungszone sich festzusetzen und irgendwo die Scheibe dort drin zu halten. Und im 3 gegen 3 kannst du das eben nicht tun. Im 3 gegen 3 musst du aus Sicherheitsgründen die Scheibe auch immer wieder mal aus der gegnerischen Verteidigungszone nach hinten rausspielen, um dann neu Anlauf zu holen und die Scheibe ja nicht zu verlieren. Drum, es ist nicht mehr das gleiche Eishockey. Und ja, ich kann es nicht verstehen, aber ich muss es
Ich fände
auch
noch
verstehen.
Einen anderen Ansatz gut. In der Champions Hockey League haben sie das ja, glaube ich, dieses Jahr das erste Mal getestet, dass du bei 3 gegen 3 nicht mehr zurückspielen kannst oder nicht mehr zurückgehen kannst. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Regel genau lautet, aber auf jeden Fall, dass du eigentlich gezwungen bist, vorne zu bleiben mit dem Puck. Halt eben, um zu verhindern, dass man immer wieder aus der Zone fährt, wieder hinters Tor fährt und so wichtige Sekunden verrinnen. Und das wird dann ewig lange.
Ja.
Warum nicht auch mal sowas anwenden? Gut, eben bis die IHF das entscheidet, das dauert wahrscheinlich ewig. Aber ja, es wäre eine Überlegung.
Ja.
Oder halt eben 5 gegen 5.
Ja, ich wäre dafür. Genau, 5-5.
Sehr gut. Dann haben wir ja noch gesagt, wir kommen ja noch kurz auf die Relevanz zu sprechen der AWM. Ich denke, das machen wir noch gerade. Wie gesagt, es gibt ja jährlich eine Weltmeisterschaft von den Herren. Nicht aber nur von den Herren, sondern auch von den Frauen, von der U20, von den U18 Junioren, von den U18 Frauen. Schlussendlich, viele sagen, das Turnier ist ja nicht relevant oder nicht so relevant, weil für die NHL zählt der Stanley Cup, das ist mir bewusst. Es ist auch so, dass jetzt dieses Jahr ein Olympiajahr war, dass Olympische Spiele natürlich höher gewichtet sind als eine Weltmeisterschaft, ist mir auch bewusst. Aber ich sehe wie keine Lösung, dass du, also respektive doch, es gibt schon Möglichkeiten, dass du die WM attraktiver machst, aber es gibt wie nicht die Möglichkeit, dass es der IIHF ermöglicht, das zum Beispiel auf nur alle 2 Jahre zu machen oder alle, also einfach oder die Olympiajahre auszulassen oder irgend sowas, weil schlussendlich verdient der IIHF, der finanziert sich mit der AWM und der U20-WM, die ja vor allem in Kanada recht gut besucht ist, die finanziert alle anderen Weltmeisterschaften, sei es U18 von den Junioren und von den Frauen oder die Frauen-WM selbst oder dann natürlich auch die ganzen Ligen darunter, weil es gibt ja nicht nur diese Top-Liga mit diesen 16 Mannschaften, die wir jetzt gesehen haben. Es steigen ja auch immer wieder Mannschaften auf und ab. Also es gibt darunter ja auch noch weitere Ligen und das muss man, die spielen dort auch jährlich um einen Titel und um einen Aufstieg. Also schlussendlich muss man das ja irgendwie finanzieren können. Und es muss für alle irgendwo auch machbar sein, dass eine solche WM auch in den unteren Ligen gespielt wird. Weil das ist für die anderen Teams dort unten ja auch wichtig. Nicht nur jetzt für unsere Top-Mannschaften hier in der Top-Division, sage ich mal, sondern auch für viele darunter. Ja. Man könnte sich aber, was jetzt so meine Idee wäre, wenn man das ein bisschen schlanker halten würde, ich finde einfach, es hat zu viele Teams. Du müsstest eigentlich, sag mal, am liebsten auf 12 reduzieren, aber dann hättest du in einem Jahr dann 4 Absteiger, mindestens.
Ja.
Und wenn dann noch 2 aufsteigen, dann müsste eigentlich nochmals 2 runter. Also, aber ich meine, es gab ja jetzt auch, ich habe Spiele gesehen, die waren, ja, ich sage jetzt mal von der Klasse her, wirklich nicht so der Brüller. Also, da war man froh, war das Spiel dann auch mal zu Ende. Die Frage ist halt, wie will man sich das in den nächsten Jahren gestalten, wenn dann wirklich der World Cup of Hockey wieder zurückkommt, der dann wahrscheinlich alle 2 Jahre im Turnus mit den Olympischen Spielen alle 2 Jahre dann oder alle 4 Jahre stattfindet. Wie will man das dann machen? Jährlich noch eine WM? Also logisch, finanziell müssen sie es machen, aber ich denke, innerhalb des Turniers gäbe es Optimierungsmöglichkeiten. Oder wie siehst du das?
Ja, ich glaube schon, dass es Optimierungsmöglichkeiten gibt. Eine hast du genannt. Die Anzahl Teams verringern, das macht das Turnier sofort attraktiver, weil eben dann Teams, die sowieso keine Chance haben, eben nicht mehr dabei sind. Die Anzahl Teams zu reduzieren, daran glaube ich allerdings nicht, denn dagegen sprechen meines Erachtens 2 Gründe. Wenn du weniger Teams da hast, dann hast du unter dem Strich trotzdem irgendwo weniger Einnahmen. Du hast gesagt, man ist auf die Einnahmen angewiesen. Und man muss diese haben, also ist muss man intuitiv sagen, diese Maßnahme wird nicht kommen. Und dann ist diese Maßnahme mit der Reduktion von Teams auch völlig entgegen dem heutigen Zeitgeist. Man will immer größer, immer mehr. Das zeigt sich übrigens jetzt auch gleich wieder an der Fußball-WM, die in ein paar Tagen in den USA und in Mexiko und in Kanada, glaube ich, auch startet. Das ist die erste WM, also da ist ja schon fast Herbst, wenn die zu Ende geht, oder? Die dauert irgendwie 7 Wochen oder so. Also sie fängt am 11. Juni an und endet am 19. Juli, noch nie da gewesen, weil man auch da jetzt plötzlich wieder x Teams mehr hat. Also ich glaube, Reduktion der Teams, gute Idee, würde die Spannung und die Attraktivität eines Turniers trotzdem steigen, undurchsetzbar, weil finanziell man darauf angewiesen ist, dass es mehr hat und weil es dem Zeitgeist entspricht, immer mehr Leute dabei zu haben.
Das stimmt, ja. Und vor allem hast du dann auch weniger Spieltage. Also von dem her, ja, das ist klar, das fehlen dann schon Einnahmen, das ist logisch. Aber ja, mal schauen, wie es in dieser Hinsicht weitergeht.
Genau. Sehr schön.
Gut.
Ich glaube, wir haben einen umfassenden Überblick gegeben über diese WM, die, also ich sage es gerne noch einmal, für die Schweiz wirklich ein großartiges Turnier gewesen ist. Sowohl sportlich, auch wenn der Höhepunkt noch gefehlt hat, wie auch vom Ganzen drumherum wirklich großartig, wie das war.
Finde ich auch, ja. Also wirklich super, also schöne Erinnerung. Ja, jetzt schauen wir nach vorne. Jetzt haben wir ja Sommerpause sowieso.
Genau.
Genau, also von daher, wir freuen uns dann sicher auch, jetzt mal ein paar Wochen etwas ruhiger anzugehen. Macht ja manchmal auch etwas Freude, zumindest, dass man auch mal wieder Zeit hat für anderes.
Genau.
Und ja, also schauen wir, wie es weitergeht. Ich meine, in 3 Monaten beginnt wahrscheinlich schon bald die neue Saison.
Genau.
Geht dann doch irgendwie sagen, schnell. Also, ja.
Absolut. Und wer weiß, die Schweizer Liga liefert ja möglicherweise auch über die Sommermonate die eine oder andere Geschichte, die wir vielleicht, wenn wir Lust haben, auch aufgreifen können.
Genau, so sieht es aus. Sehr gut. Ja, dann möchten wir uns natürlich herzlich bedanken fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Ich hoffe, ja, ihr konntet auch etwas mitnehmen, jetzt aus unserer Sicht, wie die WM verlaufen ist, wie wir es jetzt als Schweizer gesehen haben, wie die Heim-WM war. Und ja, wir freuen uns natürlich auch auf eine schöne WM nächstes Jahr in Deutschland.
Dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.